sagt man schon immer, wo ist er denn wieder? Er ist wohl wieder in Oldenburg. Aber die letzte Zeit habe ich einfach viel Kontakt mit den FCGs. Letzten Sonntag war ich in Wismar zu einem Impulsgottesdienst, ausgerichtet von der dortigen FCG. Gestern habe ich lange gesprochen mit Michael Heidmann bei unserem Basar, dem Pastor der Hoop in Bremen, und heute bin ich bei euch. Ich bin aber Mühlheimer, muss ich dazu sagen, okay? Aber wie schön, dass das so möglich ist. Ich darf noch einmal predigen über das Buch Esther, das vierte Mal heute, mit der bezeichnenden Überschrift: Das letzte Wort hat der Allmächtige. Wir erinnern uns, ein jüdisches Waisenkind wird auf wundersame Art und Weise Königin an der Seite von Xerxes dem I., dem Herrscher über das persische Weltreich, so um das Jahr 500 herum. Wir haben gehört, dass den Juden der Genozid droht, bezeichnenderweise schon damals, vor 2500 Jahren. Haman, der Agagiter, Erzfeind der Juden und rechte Hand des Königs, nimmt eine persönliche Kränkung zum Anlass dazu, die Juden im ganzen persischen Reich töten zu lassen. Aber wir haben gehört, sein Plan misslingt. Mordechai, der Pflegevater Esthers, wird vom König geehrt und Haman statt seiner hingerichtet. Und das alles ist eine beeindruckende Geschichte, eine Geschichte mit Happy End, so wie ich das liebe. Ich liebe Geschichten mit einem Happy End. Ich bin immer ganz traurig, wenn es so Filme sind oder Bücher, die das vermissen lassen. So, das Schlimmste fand ich der Untergang der Titanic. Erklär mir mal einer, warum der von dem Brett rutschen muss und da vor den Augen von ihr versinkt. Dieses blöde Brett hätte auch zwei Leute ausgehalten bis zum Ende des Films, und ich kapiere es einfach nicht. Oder noch schlimmer, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, vor vielen, vielen Jahren, Message in a Bottle. Da hat er nun endlich, und da findet er sie, und was macht er? Er fährt nochmal mit dem Boot raus und dann kommt er. Also ich kapiere solche Drehbücher nicht. Ich habe den Film nochmal angeguckt, war immer noch so. Also okay, ihr merkt schon, die Geschichte hier gefällt mir, weil sie ein gutes Ende hat, wobei das noch nicht so ganz feststeht. Wir wissen jetzt nur, dass Mordechai nicht hingerichtet wurde und dass Esther die Gunst ihres Gatten bekommen hat. Aber was ist mit den Juden? Es gibt da ja ein Dekret, das hinausgegangen ist an 127 Provinzen. Wir werden davon hören. Nun steht eine solche Geschichte nicht in der Bibel, um uns zu unterhalten. Ich denke, vielmehr enthält sie tiefe geistliche Wahrheiten, die ihre Bedeutung im Laufe der Zeit nicht verloren haben. Und das Buch Esther ist ein Buch, das auf eine ganz besondere Art und Weise deutlich macht, dass Gott alles in seiner Hand hält und alles unter Kontrolle hat. Und dass er wirklich das letzte Wort spricht. Und erst dann ist Schluss und nicht vorher. Wir haben drei Predigten gehört, eine letzte steht noch aus. Bevor ich noch einmal bete, eine Frage an euch, ganz ernst gemeint. Welche Wirkung haben die Predigten, die du hier jeden Sonntag hörst, auf dein Christsein, auf deine Nachfolge? Oder anders gefragt, was bedeuten sie für dein Leben mit Jesus? Ist das, was hier gepredigt wird, vom Himmel her gepredigt? Verändert es Menschen? Vermittelt es Leben? Wenn ich nach meiner Predigtvorbereitung gefragt werde, dann sage ich jedes Mal, ich kann nur das predigen, was mich selber angesprochen hat. Also der Heilige Geist muss mich in der Vorbereitung berühren, sonst klappt das nicht. Oder mit anderen Worten gesprochen, das Wasser, das ich hier ausschenke, muss ich selber getrunken haben. Und ich bete, Ich bete immer wieder sehr, sehr dafür, dass Gott meine Gedanken und mein Gestammel zu seinem guten Wort macht. Und darauf vertraue ich auch jetzt, wenn ich an diesem Morgen noch einmal über Esther predige, über eine Geschichte in der Bibel, durch die Gott zu uns reden will. Beten wir. Herr, und darum darf ich dich auch hier an dieser Stelle noch einmal bitten. Schenk Gnade zum Hören, schenk aber auch Gnade zum Reden. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke, Herr. Amen. Das letzte Wort hat der Allmächtige. Wir haben es gehört. Haman, ein Mann voller Hass und Intrigen, ist tot. Er hängt an dem Galgen, an dem Mordechai hängen sollte. Was wir dann in Kapitel 8 gelesen haben, ist fast zu schön, um wahr zu sein. Gott hat das letzte Wort und verändert alles. Der König schenkt das Vermögen des Hamas seiner Ehefrau Esther und lernt über sie Mordechai, ihren Pflegevater, persönlich kennen. Das ist der, wir erinnern uns, der den König vor einem Anschlag bewahrt hatte und nun dafür fürstlich belohnt wird. Der König, man höre und staune, gibt seinen Siegelring Mordechai und macht ihn zu seinem Premierminister. Mordechai wird der oberste Beamte im Persischen Reich als Jude. Ernannt von einem Mann, der noch einige Tage vorher den Untergang des jüdischen Volkes beschlossen hatte. Und dieser Mann, der einst seine erste Ehefrau aufs Äußerste gedemütigt hatte, hört jetzt auf den Rat von Esther. Man staunt. Unglaublich. Einfach wunderbar. Und ich frage mich, was lernen wir daraus? Sicherlich das eine. Kein Herz ist so hart, dass es nicht in den Händen des Herrn weich wie Butter werden könnte. Das ist so eine Verheißung, die Gott seinem Volk gegeben hat in uralter Zeit und die uns heute mutig von Jesus erzählen lässt. Hesekiel 36, 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wisst ihr, das ist das Handeln Gottes, das einen Prediger vor der Verzweiflung bewahrt, weil dieses Wunder immer wieder geschieht. Dass wir unser Manuskript anschauen und denken, wer will das hören? Und dann gebraucht Gott das, was wir vorbereitet haben, und es geschieht dieses Wunder. Aber das kann nur er bewirken, wenn es nachhaltig sein soll. Er schenkt ein neues Herz. Er berührt unser Herz. Und so verändert Gott das Herz dieses Königs. Es wird weich. Und wieder bestätigt sich, was ein anderer König in alter Zeit festgestellt hat. Sprüche 21, 1 bis 2. Das Herz des Königs ist wie ein Bach, vom Herrn gelenkt. Er lässt ihn fließen, wohin er will. Der Mensch meint vielleicht, er tut das Richtige, aber der Herr prüft die Herzen. Darauf hoffe ich auch so ein bisschen bei dem, was uns politisch im Moment so sehr beunruhigt. Aber das bedeutet doch, Gott schafft es, Herzen zu verändern. Er schafft es, mein Herz zu verändern. Und er schafft es, dein Herz zu verändern, auch wenn es manchmal hoffnungslos scheint. Vielleicht sitzt du ja hier im Gottesdienst und denkst, wie gern würde ich das glauben. Gott auch so persönlich kennenlernen, aber ich kann das nicht. Das erreicht mich nicht. Mein Herz ist seltsam leer, was diese Dinge betrifft. Dann kann ich nur sagen, lass dich überraschen. Es ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier sitzt. Damit beginnt Gottes weiser Plan in deinem Leben. Bete so, wie du vielleicht noch nie vorher in deinem Leben gebetet hast. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann rede mit mir. Verändere mein Herz. Ich will um alles in der Welt dich nicht verpassen. Und ein solch ernsthaftes Gebet hört der Herr. Wie geht's nun weiter mit Esther, Mordechai, dem König und den Juden in der Residenzstadt Susa? Schön, dass sich alle freuen und Haman nicht mehr lebt. Aber wir müssen fragen, was wird nun aus den Juden in diesem Riesenreich, dem größten Reich überhaupt der alten Zeit? Der Befehl des Königs ist ja erlassen und längst in alle Provinzen des Landes geschickt worden. Und wir erinnern uns, mindestens 8 Wochen, aber das war die absolut schnellste Zeit, meistens dauerte es Monate, brauchte ein schneller Bote, um bis an die Grenzen des Reiches zu kommen. Es gab noch kein Telefon, keine E-Mails und kein WhatsApp. Das dauerte alles ein wenig länger. Aber was noch viel schwerer wog, wenn ein Edikt des Königs als Gesetz der Meder und Perser erlassen worden war, dann war es unwiderruflich. Also, Dekret war, Gesetz der Meder und Perser war, die Juden werden im Dezember sterben, so hat es der König angeordnet. Haman hin oder her, das spielt hier gar keine Rolle. Und wir können nur ahnen, was das für Esthers Landsleute in Susa bedeutet hat. Wenn das Unwiderrufliche bevorsteht, wenn der Hurrikan angekündigt wird und du weißt, in den nächsten Stunden erreicht er die Stadt. Und wir kennen das alle auf unterschiedliche Art und Weise. Wenn die Diagnose des Arztes eindeutig ist und du weißt, jetzt hat es dich getroffen. Wenn deine Firma schließt und du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Wenn du ausgebrannt bist und dir nicht vorstellen kannst, wie das alles weitergehen soll. Wenn ihr euch in eurer Ehe nichts mehr zu sagen habt und die Scheidung eingereicht ist. Unwiderruflich. Nichts geht mehr. Esther sitzt neben ihrem Mann, dem König, und weint. Und ihre echten, mitfühlenden Tränen sind unwiderstehlich. Da wird das härteste Herz weich. Dieser Tyrann, Alleinherrscher über das größte Reich der alten Welt, wird weich, als Esther weint. Er streckt ein weiteres Mal sein goldenes Zepter aus, Zeichen seiner Gunst, und fordert Esther auf, ihm alles zu sagen. Und Esther atmet durch und wagt das Unmögliche. Esther 8, Vers 5. Gefällt es dem König und habe ich Gnade gefunden vor ihm, und dünkt es dem König recht und gefalle ich ihm, so möge man die Schreiben mit den Anschlägen Hamans, des Sohnes Hammedatas, des Agagitas, widerrufen, die er geschrieben hat, um die Juden umzubringen in allen Ländern des Königs. Esther, Moment, was für eine Bitte, bist du noch gescheit? Das geht doch gar nicht. Deine Bitte kann so nicht erfüllt werden, du machst den König rasend. Das Gesetz, was erlassen wurde, war ein Gesetz der Meder und Perser und damit selbst für den König unwiderruflich. Das steht fest. Wir können das heute gar nicht nachvollziehen, denn unsere Gesetze und Erlasse haben so eine geringe Halbwertszeit. Schon bei der nächsten Wahl kann alles anders sein. Aber das war damals anders. Was der König als Gesetz der Meder und Perser verabschiedete hatte, war unwiderruflich. Also als Esther diese Bitte ausspricht, riskiert sie aufs Neue alles, riskiert ihr Leben, und sicherlich klang in ihrem Herzen das nach, was sie noch vor ein paar Tagen zu ihrem Pflegevater Mordechai gesagt hatte: Komme ich um, dann komme ich um. Doch das letzte Wort hat der Allmächtige, das Unglaubliche geschieht. Ich habe ja gesagt, ich liebe Happy Ends. Hört selbst, Esther 8, 7 und 8. Da sprach der König Ahasversos, das ist Xerxes der Erste, zu Königin Esther und zu Mordechai dem Juden: Siehe, ich habe Esther das Haus Hamans geschenkt und ihn hat man an einen Galgen gehängt, weil er seine Hand an die Juden gelegt hat. So schreibt nun ihr wegen der Juden, wie es euch gefällt, in des Königs Namen und siegelt's mit des Königs Ring. Denn ein Schreiben, das in des Königs Namen geschrieben und mit des Königs Ring gesiegelt war, durfte niemand widerrufen. Jetzt müssen wir das verstehen, was hier passiert. Das Edikt gegen die Juden konnte nicht widerrufen werden. Aber als die Boten noch einmal in die 127 Provinzen reiten, haben sie einen neuen Befehl in ihren Satteltaschen. Die Juden bekommen das Recht, sich vorzubereiten und bei Bedarf zu verteidigen, wenn ihre Feinde sie im Dezember töten wollen. Überall in den unterschiedlichen Provinzen unter ganz anderen Vorzeichen. Sie dürfen sich schützen, ihre Familien, ihren Besitz, ihr Leben. Und ich glaube, wir haben Mühe zu verstehen, was hier passiert. Das ist wirklich eine historische Stunde. Erstmalig in der Geschichte bekam ein Volk im Exil die Erlaubnis, sich vor staatlichen Übergriffen zu verteidigen. Im Sommer jenen Jahres erreicht der neue Befehl auch die letzte Provinz und es blieb den Juden einige Monate, um sich auf ihre Verteidigung vorzubereiten. Ein wirklich einmaliger, unglaublicher Vorgang, der sich so in der Geschichte nicht wiederholt hat. So kann es gehen, wenn der Allmächtige das letzte Wort hat. Esther, Mordechai, die Juden in der Verbannung, sie alle stehen unter dem Schatten des Allmächtigen. Und wisst ihr, was damals gilt oder galt? Gilt seiner Gemeinde auch heute, für die Jesus sein Leben gelassen hat. Ihr gilt die Verheißung: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir, seine Kinder, seine Kirche, sind das Objekt seiner Fürsorge und seiner Versorgung. Psalm 91, 1 bis 3. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Das war die Situation. Die Residenzstadt des persischen Königs, in der viele Juden lebten, trug bis zu dem Moment, wo Esther ihre erneute Bitte ausspricht, Trauer. Und mit jedem Tag rückte das Datum der Vernichtung näher. In Damaskus, in Ur in Chaldea, in Kabul, in Byzanz. 2500 Jahre später in Auschwitz, in Dachau, in Birkenau und an so vielen anderen Orten. Das Grauen hatte sich wie so ein Schleier über das ganze Reich gelegt und betraf alle Juden. Und dann passiert ein Wunder. Wie das Ende des Schreckens am 8. Mai 1945. Vielleicht auch ein wenig wie das Wunder am 9. November 1989, als die Mauer fiel und wir es alle nicht fassen konnten. Ich weiß nicht, wer sich von euch erinnert an die Bilder damals aus Berlin. Diese überschwängliche Freude, und transportieren wir das mal 2500 Jahre zurück, so muss es in Susa in der Stadt gewesen sein. Straßenkorso, Trommel- und Pfeifenlärm in der Hauptstadt. Ich lese es euch vor. Esther 8, 15 bis 17. Mordechai aber ging hinaus vor dem König in königlichen Kleidern, blau und weiß und mit einer großen goldenen Krone angetan, mit einem Mantel aus Leinen und Purpurwolle. Und die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Für die Juden aber war Licht und Freude und Wonne und Ehre gekommen. Und in allen Ländern und Städten, an welchen Ort auch immer des Königs Wort und Gesetz gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden, Gastmahl und Festtag. Und viele aus den Völkern im Land wurden Juden, denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen. Unglaublich. Noch einmal zurück auf Anfang. Haman wollte die Juden vernichten lassen und ließ, um den günstigsten Termin zu bekommen, ihr erinnert euch, die Lose werfen. Heraus kam der 13. Dezember. Ein solches Los nennt man im Persischen Pur. Und entsprechend der hebräischen Sprache, wenn es mehrere davon sind, sind es Purim, Plural von Pur, von Los. Der 13. Dezember kam, die Juden verteidigten sich und schlugen diejenigen, die das erste Edikt als Gelegenheit nutzen wollten, um es den Juden zu zeigen, vernichtend. Also statt eines Gedenktages des Untergangs wird der 14. und 15. Dezember bei den Juden bis auf den heutigen Tag zu Tagen der Freude. Sie nennen diese Zeit die Tage des Purim, das Purimfest, daher kommt das. Was ihr Tod hätte sein können, wurde zu Hoffnung und Zukunft. Und ich denke, was für ein Gott. Das muss gefeiert werden. Feiert ihr? Feiert ihr immer mal wieder eure Rettung? Jedes Jahr zu Ostern denken wir daran. Jedes Jahr zu Weihnachten singen wir hoffentlich aus lauter Kehle, Christ, der Retter, ist da. Ihr Lieben, vergesst nicht die Freude. Vergesst nicht das Danken. Vergesst das Feiern nicht. Wir sind Weltmeister im Verbreiten von schlechten Nachrichten, aber oft nicht mal Kreisklasse, wenn es um das Weitersagen von guten Nachrichten geht. Da gibt es viel nachzubessern. Und ich frage mich manchmal, woran liegt das eigentlich? Vielleicht an unseren schlechten Erfahrungen, Menschen, die uns enttäuscht haben, Umstände, die wir nur schwer ertragen können, Entscheidungen, die wir bereuen, mangelnde Wertschätzung, so viele Defizite an Liebe und Zuwendung. Ich denke, dass der Feind unserer Seelen uns immer wieder mit unserem Versagen konfrontiert, weil er ein Räuber der Freude ist. Der Teufel kann es nicht ertragen, wenn wir uns freuen. Deswegen sagt Paulus mehrfach in seinem Brief an die Philipper, diesen Brief der Freude. Und wenn ich es euch immer wieder sage und wenn es euch auch nervt, aber freut euch. Bitte, ihr Lieben in Oldenburg, freut euch. Aber der große Gott, der Herzen verändert, hat uns ja auch eine Lösung gegen die Traurigkeit unseres Lebens verschrieben. Philipper 3, 13 bis 14. Da schreibt Paulus, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir nähern uns dem Ende der Geschichte. Die Juden haben überlebt und nicht nur das, sie sind für lange Zeit die bevorzugte Volksgruppe in Persien. Viele Perser wechseln ihren Glauben und werden Juden. Eine Frau, ein Mann machen den Unterschied aus. Und bis heute feiern die Juden im Gedenken an diese Tage der Lose, das Purimfest, wohlwissend, dass die Würfel auch hätten anders fallen können. Also das Buch Esther ist ein Buch der siegreichen Hoffnung. In allen Stürmen unseres Lebens, in allem Ringen um den richtigen Weg. In Zeiten von Niederlagen und Enttäuschungen, in einem Meer von Leiden. Wir halten fest an der Hoffnung, dass Gott das letzte Wort spricht. Ihr Lieben, alle Not auf dieser armen Erde, alle körperlichen und geistigen Behinderungen, alle Traumata der Vergangenheit, Alles Kämpfen hier und heute, alle häuslichen Konflikte, alle Kriege auf dieser Erde, alle dämonischen Belastungen und satanischen Angriffe, alles wird ein Ende haben. Und wir werden auf der Seite des Siegers stehen, wie Esther. Wir werden die Freude haben, ewig zu leben, bei ihm, mit vollkommen neuen Eigenschaften. Wir werden uns an unserem Gott in Ewigkeit freuen. Ich sagte es bereits, ich liebe Bücher mit einem Happy End, Filme mit einem Happy End. Und es macht mich verrückt, wenn ich einen Film anschaue, der keinen klaren Schluss hat. Das kennt ihr vielleicht auch. Ich habe vor kurzem so einen Film gesehen, hat mehr versprochen als gehalten. Du denkst, wie, ist jetzt Pause? Aber nein, es ist der Abspann, der Film ist zu Ende. Und ich schaue meine Frau an und sage ganz entgeistert, und nun, war es das? Oder noch schlimmer, ist mir wirklich so passiert. Ich leihe mir ein Buch in der Bücherei, ein richtig gutes. Man ist immer auf der Suche nach guten Büchern. Das passt, ich lese das mit Begeisterung und es wird immer spannender. Und es steuert alles auf den Höhepunkt zu und ich freue mich und sehe mit Bedauern, wie dieses dicke Buch immer dünner wird. Aber dann kommt es ja auch. Und dann soll es kommen und es kommt nicht, weil die letzten Seiten fehlen. Das war sowas von gemein. Ich werde das nie vergessen. Du freust dich auf die letzten Seiten. Hast du extra einen Kaffee gemacht für die letzten Seiten? Nichts. Gruselig. Ich weiß bis heute nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Die Geschichte mit Esther hat ein Ende. Esther 10, 1 bis 3. Aber alle Taten seiner Herrschaft und Macht und die große Herrlichkeit Mordechais, die ihm der König gab, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige von Medien und Persien. Denn Mordechai der Jude war der Erste und nach dem König Ahasversos und groß unter den Juden und beliebt unter der Menge seiner Brüder, weil er für sein Volk Gutes suchte und redete, was seinem ganzen Geschlecht zum Besten diente. Damit endet das Buch. Es endet so, wie es nach dem Ratschluss Gottes an dieser Stelle ändern sollte. Eine unbekannte jüdische Frau ist persische Königin. Ein unbekannter jüdischer Mann ist persischer Premierminister. Ich fasse alles nochmal zusammen. Drei grundsätzliche Beobachtungen machen wir, wenn wir dieses alte Buch lesen. Die erste Beobachtung. Gott beruft für seinen Plan oft Menschen, mit denen niemand gerechnet hat. Wer wird der größte König in Israels alter Geschichte? Ein junger Mann, den keiner kannte und den der eigene Vater zum Hüten der Schafe weggeschickt hat. David wird König. Wer bekommt die Aufgabe, ein ganzes Volk von Ägypten nach Kanaan zu führen? Mose, ein 80-Jähriger, mit einem Mord auf dem Gewissen und einer beeindruckenden Karriere. Er hat 40 Jahre lang die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. Wer hilft jüdischen Spionen bei der Eroberung Jerichos und wird so zu einer Frau, die im irdischen Stammbaum von Jesus auftaucht? Rahab, eine Prostituierte. Wer wird zum größten Prediger über die Gnade Gottes? Paulus, ein Mann des Gesetzes, Christenhasser und Pharisäer aus Überzeugung. Du und ich, was haben wir vorzuweisen? Wer sind wir schon? Königskinder sind wir. Erwählt und berufen. Paulus schreibt, und ich muss euch das vorlesen und bitte euch, ganz genau zuzuhören. Tut ihr sowieso. 1. Korinther 1, 25 bis 28. Schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Was soll man noch mehr sagen? Wir sind erwählt, dem einen zu folgen, der am Kreuz für uns gestorben ist, der auferstanden ist und lebt und der wiederkommen wird, um uns in unsere endgültige Heimat zu führen. Das allein zählt. Eine zweite Beobachtung. Gott legt Wert auf Dinge, die in der Regel anspruchslos sind. Gott kommt als Kind auf die Welt. Er wagt einen Abstieg, der uns den Atem raubt. Gott wird Mensch und stirbt als Mensch für uns. Offensichtlich liebt Gott Bescheidenheit, Einfachheit und Demut. Gott liebt verzweifelte Prediger. Das ist meine Rettung. Gott begegnet uns jeden Tag in unserem ganz normalen Alltag. Gott liebt die Kleinen, die Leute, die man so schnell übersieht. Gott selbst wurde ganz klein. Und das wird leicht übersehen. Gott widersteht den Hochmütigen, bleibt gänzlich unbeeindruckt von der Arroganz der Mächtigen. C.S. Lewis schreibt, nur ein dumm dreistes Geschöpf könnte sich vor den Schöpfer hinstellen mit den prahlerischen Worten, ich bin kein Bettler, ich liebe dich selbstlos. Wer der schenkenden Liebe Gottes am nächsten kommt, wird im selben Moment dem einzigen wahren Geber seine Armseligkeit bekennen. Und so will es Gott haben. Wisst ihr, der Weg nach oben ist der nach unten. Du machst den Unterschied aus, wenn du begriffen hast, dass Gott die Demütigen, die mit dem zerbrochenen Herzen liebt. Und zum Schluss noch eine dritte Beobachtung. Wenn Gott handelt, dann hat sein Tun immer eine weitergehende Bedeutung. Es ist eine Frau, es ist ein Mann, mit dem Gott seine Geschichte schreibt, und es ist ein ganzes Weltreich, das davon profitiert. 127 Provinzen haben Frieden. Was wir mit Gott erleben, ist immer mehr als nur eine Wohltat an uns. Gott will, dass wir zu Trägern des Segens für die Menschen werden, mit denen wir leben, und dass unser Leben dem Land gut tut. Immer hatte Jesus die Welt im Blick. Nur so erklärt sich sein Auftrag an seine Jünger. Geht hin in alle Welt, geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Kehren wir nochmal zum Anfang dieses Gottesdienstes zurück. Ihr erinnert euch. Ich kann nur predigen, wenn Gott mir in dem, was ich sagen darf, begegnet. Ich habe jetzt eine gute halbe Stunde gesprochen. Du hast vielleicht gestern mit deinem Nachbarn über den Sinn des Lebens geredet. Du hast die alte Dame im Krankenhaus besucht und mit ihr gebetet. Du hast deinen Nachbarn geholfen, die gerade durch eine schwere Zeit gehen und nicht aus- noch einwissen. Während wir hier sitzen, haben eure Kinder gute Gedanken von treuen Mitarbeitern gehört, Gedanken, die sie für ein Leben prägen werden. Und gleich nach dem Gottesdienst kannst du für dich beten lassen, Mitarbeiter der Gemeinde wollen dir dienen. Weil Gott beruft und bevollmächtigt, hat unser Leben und Wirken eine viel größere Bedeutung, als wir oft meinen. Wir hinterlassen Spuren. Die kleine Geste, ein liebes Wort, ein Kuchen, ein neues Testament. Bitte unterschätzt die Wirkung nicht. 1870 sank in der Biskaya ein deutsches Schiff. Die ganze Besatzung kam ums Leben. In einer Matrosenjacke fanden die Bergungsleute ein neues Testament mit folgender Eintragung. Markus Rottmann, 1864. Das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen aus Angst um meine Seele. Das dritte Mal, und all die anderen Male aus Liebe zu meinem Heiland. Beten wir. Danke, Herr, für dein lebendiges Wort. Danke für deine Geduld, für deine unaussprechliche Liebe, für so viel Gnade in unserem Leben. Danke für jeden, für jede, die hier sitzen, für dein Reden in unser Leben hinein und deine Bereitschaft, uns zu segnen, jeden Tag neu. Danke, du ewiger, dreieiniger, allmächtiger Gott. Dir gehört unser Dank, unsere Anbetung, dir allein. Wir ehren dich und freuen uns an dir. Danke für alles. Amen.